Okay, heute machen wir gut fertig. Was ist der Sinn des Lebens? Eine große Frage. Aber ist toll. Ich glaube, wir sind die einzigen Menschen, die die Antwort haben. So, was ist der Sinn des Lebens? Na, genau an der Stelle zu sein, genau in dem, wofür man überhaupt erschaffen ist. Das ist der Sinn des Lebens. Gott hat uns gemacht. Warum auch immer. Vielleicht war ihm langweilig. Ich weiß es nicht so. Aber er hat sich dazu entschieden, uns zu erschaffen. Und er hat uns ein tolles Paradies geschenkt. So, dass wir uns richtig wohlfühlen, dass es uns gut geht. Und wir haben uns dagegen entschieden, weil wir dachten, naja, wir könnten noch mehr haben. So wie ihr Naomi auszog mit ihrem Mann und ihren Söhnen so und dachte, ja, wir haben nicht genug hier. Da war gerade eine Hungersnot. Ne? Und sie haben ihr Vertrauen verlassen, den Rücken an, von dem Ort gekehrt, so, und, der ihre Bestimmung war. Ne? Den Rücken in den Gott gekehrt, so, den sie anbeten sollten, den sie gehörten, der sie gemacht hat. Ne? Sie dachten, na, das reicht hier nicht. Wir haben nicht genug. Also gehen wir auf unseren eigenen Weg und suchen da unser Glück. Und wir haben gesehen, dass sie zurückkommt und nichts mehr hat. Alles verloren hat. So, und dass sie zurückkommt und sagt, folge nicht aus und leer kam ich zurück. Dass sie zurückkommt und erkennt, dass sie alles hatte, was sie brauchte. Und, ne, so, und dass die größte Dummheit ihres Lebens war, das alles zu verlassen. So. Und es ist auch eine Warnung für uns, wirklich Gott zu vertrauen. Wer Gott vertraut, so, wer seiner Macht fürchtet, so der lebt in Frieden und in Sicherheit. Der braucht sich vor nichts Sorgen machen, weil er weiß, dass für alles gesorgt ist. Wer in dem Bereich steht, wo Gott ihn reinsetzt, so, der hat Frieden und Segen. Und alles gelingt. So, das sind alles Versprechen, die in der Bibel stehen. So, und, aber wer unzufrieden wird mit seinem Leben, unzufrieden mit dem Platz, unzufrieden mit dem, was er macht oder was er hat, unzufrieden, ja, mit Gott im Endeffekt, so der wird alles verlieren, was er jetzt hat, um zu erkennen, was er alles hat, wenn er in Gott ist und in der Position. Naomi tut Buße, also dreht sich wieder um nach Israel. Für uns geistlich, sie dreht sich wieder um zu Gott und zu dem Ort, wo er ist und geht wieder auf seinen Weg. Und sie nimmt jemanden mit, ja, weil Gott benutzt auch unsere Schwachheit, um seinen Plan zu erfüllen. Und wen sie mitnimmt, ist die Ruth. Eine Moabiterin, eine Heiden, keine Jüdin. Und wir haben gesehen, dass Ruth ein Bild für uns ist. Ne? Für die Menschen, die nicht an Gott glauben. Für die Menschen, die ihren eigenen Weg gehen, ne, in der Welt. So, aber die irgendwie hören und sich dann entscheiden für diesen Gott. Und die sagen, dein Gott ist jetzt mein Gott und dein Volk ist jetzt mein Volk. Eine neue Schöpfung. Ich bin nicht mehr von der Welt jetzt wie vorher, sondern ich gehöre jetzt zu einem neuen Volk. Mit anderen Sitten, mit anderen Denkmustern, mit anderen Sinn für richtig und falsch. So, mit einem anderen König. So, in einem anderen Land. So, und Ruth in Kapitel 1 trifft die Entscheidung für Gott und sie bekehrt sich zu diesem Gott. Und sie geht zurück und Kapitel 2 kommt. Und in Kapitel 2 haben wir gesehen, dass sie ihrer Schwiegermutter dienen will und auch Nahrung braucht, weil sie Hunger haben. Und dass sie nicht faul ist, sondern dass sie Tag von früh bis zum spät arbeiten geht. Und sie geht aufs Feld und das Feld, auf dem sie da kommt, um einzulesen, was noch auf dem Boden liegt, von den Schnittern, so, das ist das Feld von Boas. Wir haben gesehen, Boas ist ein gerechter Mann, Boas ist ein Mann Gottes. In dieser Zeit hier, wo jeder tut, was recht ist in seinen Augen, in der Zeit, wo Israel alles vertreten, diese Richterzeit, so, wo Israel selbst, obwohl es im verheißenen Land lebt, Gott seinem Schöpfer den Rücken zuwendet, so, in seinen Geboten, in seinen Gesetzen vertritt, so, und sich fremde Götter nimmt, ist doch ein gerechter Mann dort. Ne? So, wir haben gesehen, Boas ist ein Bild für Jesus. Boas hieß übersetzt, in ihm ist Stärke. Und Boas kommt zu Ruth und er sagt so, hey, du gefällst mir, Mädchen. Du bist nicht faul, sondern du bist richtig hier. Und wir sind verwandt. So wie wir jetzt mit unserem Schöpfer verwandt sind. Und Jesus sagt, ich bin euer Bruder. Wir sind Familie jetzt. Und er sagt, du bleibst auf meinem Feld und ich werde meinen Knechten sagen, dass sie dir nichts tun sollen, sondern dass sie noch ein paar Ehren extra hinschmeißen sollen hinter dir, vor dir her. Ne? Und du sollst dich zu meinen Mägden halten, das sind wir. Ne? Und er beschenkt sie und er segnet sie. Ne? Also Kapitel 2 war Jesus nach der Bekehrung, erstmal hört man, dann entscheidet man sich und dann dreht man um und geht einen neuen Weg. Ne? Nach der Bekehrung kommt Kapitel 2, Jesus kennenlernen und bei ihm bleiben. Ne? Diese Entscheidung zum, ich bleibe jetzt auf deinem Feld und ich gehe auf kein anderes Feld und suche nirgendwo anders Nahrung. Und dieser Weizen ist für mich Gottes Wort. Das ist das Wort Gottes, das wir brauchen, um ernährt zu werden, um stark zu bleiben, um am Leben zu bleiben. Das findet man nur beim Wort Gottes, ne? Beim Feld vom Wort Gottes. Und jetzt kommt Kapitel 3. Naemi aber, ihre Schwiegermutter, die sprach zu ihr, meine Tochter, sollte ich dir nicht Ruhe schaffen, damit es dir gut gehen wird? Und nun ist nicht Boas, bei dessen Mägden du gewesen bist, unser Verwandter? Siehe, er wurfelt diese Nacht auf der Gerstentenne. So bade dich nun und salbe dich und leg deine Kleider an und geh zur Tenne hinab, aber lass dich von dem Mann nicht bemerken, bis er fertig ist mit Essen und Trinken. Ist weise. Ne? So, mach dich hübsch, riech gut und wenn der Mann satt ist, dann ist er zufrieden. Mehr brauchen wir nicht. Glücklich sein. Wenn er sich dann schlafen legt, so achte auf den Ort, wo er sich niederlegt und geh hin. Heb die Decke zu seinen Füßen auf und leg dich dorthin. Und er wird dir sagen, was du tun sollst. Das wird spannend. Die Liebesgeschichte startet jetzt in Runde 3. Die haben sich schon verguckt miteinander und wir haben schon gesehen, die beiden mögen sich. Und Boas gibt immer mal so ein paar Geschenke nebenbei und so. Und die Schwiegermutter sitzt jetzt da und damals gab es in Israel, steht in 5. Mose 25, dieses. Wie? Ich hab's noch aufgeschrieben. Die Schwagerehe, genau. Ist im Gesetz. Da ist eine Familie und ne, die Söhne heiraten jetzt so und sagen mal, der Sohn stirbt, dann ist die Frau übrig. Ne? So, dann ist es möglich, dass der nächste Verwandte sie heiratet, beziehungsweise musste das, wenn er keine Kinder hatte. So, und sie heiratet und das erste Kind. Oder die ersten Kinder, weiß nicht mehr genau, die kommen so und die gehören dann dem verstorbenen Mann. Die tragen seinen Namen. Das heißt, das Land, ne, was der Löser, so nannte man den, was der dann kauft, ne, und die Frau dazu, wenn er jetzt selber Kinder hätte, die hätten nicht geerbt. So, weil das nicht seine Kinder sind, sondern er hat nur mehr den Samen weitergeleitet, so im Namen seines verstorbenen Bruders. Und somit konnte der Name von dem verstorbenen Bruder weiter bestehen. Und die Kinder hat das Grundstück gehört. Ist ein bisschen kompliziert, aber Gott wollte somit Sicherheit auch für die Frauen bringen. Ne? Und wollte auch dafür sorgen, dass die Familien und die Stämme bleiben. Ansonsten wäre vielleicht irgendwann in irgendeinem Stamm nicht mehr da gewesen oder so. Sondern so war das nun mal. Und die Naomi sagt dir, hey, wir sind verwandt miteinander, so leg dich hin, mach dich hübsch, leg dich hin, so und dann mal gucken, ob er dich will oder nicht. Ne? Warte dann, was er als nächstes sagt. Aber es ist dann nicht nur dass die Geschichte so ist passiert. Und es ist total romantisch, weil er verliebt sich auch und er sagt so, na klar, will ich dich, Schnecke. Aber es ist nicht nur das, weil natürlich ist hier auch was Geistliches drin. Und mich hat es umgehauen. Keine Ahnung, habe das den ganzen Tag nicht gesehen, nur hier vorhin vor dem Gottesdienst, als ich gebetet habe. Ne? Und lass uns mal ein bisschen spinnen. Ne? Ich sag nicht, dass das die einzigste Wahrheit oder Dings ist, aber Es passt und ich finde es super schön, auch mit dem, was voranging. So, ne? Hier ist die Gerstenernte, ne? So. Und die haben den ganzen Sommer geerntet, ne? Vorher bebaut das Feld und gesät und dann ist alles gewachsen und sie haben es beschützt vor Ungeziefer und anderen so ein, und dann war die große Ernte da und die haben echt geschuftet, Tag ein, Tag aus. So ein, und dann waren sie am Würfeln, ne? Jeden Abend total fertig, so mussten sie noch auf dem Hügel, weil abends war es ein bisschen windig, so ein, und dann mussten sie erstmal dröschen auf diesen Weizen oder Gerste oder sonst was. Ne, und dann haben sie es hochgeschmissen und um Weizen und Spreu zu trennen. Ne, der Spreu ist mit dem Wind geflogen und der schwere Weizen runtergeklatscht. Wenn das geschafft war, mussten sie alles einsammeln. Ne, und dann alles zur Tenne, zur Scheune bringen. Ne, zum Lager. So. Und das hier ist der letzte Abend. So, jetzt sind sie fertig mit der Ernte. Jetzt sind sie fertig mit Wurfeln, ne, mit dem Trennen. Und jetzt haben sie die ganze Gerste zusammen und was auch immer. So, und jetzt haben sie es in der Tenne und da gab es ein Riesenfest. Ne? Da gab es super Essen, da gab es super Trinken und alle waren glücklich und freudig, dass endlich die Arbeit geschafft war. Und dann haben sie dort gepennt, um die Ernte zu beschützen. Ne? Die muss ja dann verkauft werden und so Krams. So. Und das ist jetzt dieser Abend. Und die Schwiegermutter ist clever. Sie fällt das alles ein und sagt so, hey. Aber geistlich gesehen ist sie ja der Mitläufer. So, und weißt du, und das ist für uns genau das Gleiche, ob jetzt Heiliger Geist oder der Heilige Geist durch Geschwister. Es kommt das Gleiche raus. Wenn ihr mit mir redet und mir irgendwas Erbauendes sagt, ob ihr es nur wisst oder nicht, redet der Heilige Geist. So, und der Heilige Geist ist der durch uns redet, damit wir den Willen Gottes erfahren. Und der Geist sagt hier zu diesen bekehrten Christen, ich sag's mal so, bade dich. Also wasch dich, mach dich, halt dich rein. Und das sagt Gottes Wort zu uns auch, ne? Wenn wir uns bekehren und wenn wir und dann sollen wir unser Lager bei Jesus aufschlagen, ne? So, wenn wir uns entscheiden, dann sollen wir auch Buße tun und dann sollen wir auch nur im Feld Gottes arbeiten, in seinem Willen sein, ne? Bei seinem Volk sein. So. Aber dann kommt halt der Punkt, so wie bei Jesus, der ging aus, hat geredet und gelehrt. Und die Jünger kommen, sind total fasziniert und sagen, wie Petrus oder so und sein Bruder, so und hören ihn zu und sagen, oh, du bist der Messias, so, ne, und gehen wieder zurück, total happy und arbeiten weiter in ihrem Alltag, ne, als Fischer. Die haben sich bekehrt, die haben Jesus als ihr Messias angenommen und dann haben sie weiter gelebt, aber in dem Gewissheit, Jesus ist jetzt da. Und so oft sie konnten, sind sie bestimmt hin und haben ihn gehört. Ne. Aber irgendwann kam Jesus dann zu ihnen nach Hause, und hat gesagt, so, und jetzt müsst ihr euch nochmal entscheiden. Folgt mir nach. Und Petrus und sein Bruder, die waren so verliebt und wollten alles von Jesus und haben gesagt, ich folge dir nach. Sie haben alles stehen lassen, sogar den Vater im Boot. So, und sind Jesus nachgefolgt und sind nicht mehr von ihm weg. So, und es ist ein Schritt, den jeder Christ nochmal für sich entscheiden muss. So, und Jesus sagt, dass nur da wirklich der komplette Segen und der Frieden drin ist, wenn man sein Leben verliert. Wenn man ein ganz anderes Leben gewinnt dadurch. Und so ist es auch hier, der Geist wird immer wieder in unsere Herzen kommen und sagen, geh tiefer, Sohn. Heilige dich. Versuch deine Gedanken und dein Herz und deine Taten und deine Entscheidungen reinzuhalten. So, wasch die im Wasserbad. So, wasch die auch in deine Entscheidungen, die du triffst. Versuche mehr und mehr Jesus ähnlicher zu werden und mehr so zu entscheiden, wie es gut und recht für Gott ist. Ne? Und Paulus hat gesagt, so wachs in der Heiligung. Ne? So, habt einen heiligen Wandel. Ne? Werdet verwandelt in Reinheit. So, also bleibt nicht so, wie ihr seid, auf der Stelle stehen, sondern konzentriert euch und beschäftigt euch. Und wer baden möchte, der muss sich Wasser einlassen und das macht Gott für uns. So, aber der muss halt sein altes Gewand ausziehen und muss in die Wanne steigen. Das ist nun mal so. Ist eine Entscheidung. Elli wehrt sich dagegen immer, ne? Oder meine Kinder. So und so, ah, wollen nicht. So, obwohl meine Kinder baden ich gerne, nur Nora letztes Mal auch so, ich will nicht duschen. So, ne? Würde ich ihr die Entscheidung lassen, ne, dann würde sie stinken und dreckig werden und irgendwann krank. So ist es doch mit uns, wir müssen uns entscheiden. Und wer das will, da sagt Jesus, ihr habt schon Sieg, ihr habt den Heiligen Geist, ihr habt die Kraft, ihr habt die Fähigkeiten, ihr müsst nicht mehr in eurem Fleisch leben, sondern ihr könnt im Geist sein. Ständig. Aber wir müssen uns halt entscheiden, mit jeder Mini-Entscheidung, die wir tun müssen. Und so sagt hier auch, der Geist, bade dich, mach dich sauber. Und nun salbe dich. Das ist eben auch so. Die Bibel spricht davon, wer von Neuem geboren ist, da wohnt der Geist inne, ne? Der wohnt in uns. Aber nicht nur das, wir sollen auch im Geist wandeln, ne? Wir sollen im Geist beten und in der Wahrheit, in Gottes Wort. Ne? Wir sollen uns ausstrecken nach den Geistesgaben, sagt Paulus. Wir sollen uns ausstrecken nach dem Geist, nach dem Willen. Ne? Er soll uns lehren. Das heißt, wir lesen oder wir denken nach über eine Sache, die uns gerade beschäftigt. Und unser erster Schritt sollte sein, zu unserem Lehrer zu gehen, der uns gegeben ist. Zu ihm zu gehen im Gebet und zu sagen, lehr mich und erklär mir das. Ich verstehe es nicht. Oder erklär mir das, warum. Ne? Oder warum nicht? Salbe dich. Also hab einen Wandel im Heiligen Geist. Ausgestreckt nach der Kraft und Weisheit von dem, der da oben ist. Versuch's nicht aus eigener Kraft. Bade dich, salbe dich und lege dein bestes Gewand an, steht in manchen Übersetzungen. Das ist auch die bessere Übersetzung, aber hier steht nur, lege deine Kleider an. Das ist doch auch, oder? Worin sollen wir wandeln? In unsere Gerechtigkeit, in unsere Stärke und Schönheit, in unserer Hingabe als Christ? Nee. In Jesus Gerechtigkeit, das ist unser Anzug. Das ist sogar unsere Waffenrüstung. Jesus. Schild des Glaubens, oder die Bereitschaft zur Verkündigung von Jesus. Oder der Helm, oder das Schild, oder das Schwert. Ne? Wir sollen Jesus anziehen. Und das ist unser Schutz. Seine Gerechtigkeit ist unser Schutz und auch unsere Waffe. Weil wir sind schwach und wir sind immer noch gebunden in diesem Verweslichen, ne? Da im Fleisch. Und dann unsere Schwachheit. Aber wir sollen bekleidet sein mit Jesus. In der Gnade sollen wir gehen und uns verändern lassen. Ne? Und was dann? Okay, ich lebe ein Leben, das bessere Entscheidungen treffen möchte. Ein Leben, wo ich sage, nee, ich will deinen Willen tun. Ein Leben, wo ich auch das mache. Und ich trage Jesus seine Gerechtigkeit. Ich weiß, dass ich ein Sünder bin und demütige mich vor Gott und sage, ich brauche dich, ne, und halt mich rein. Ich strecke mich aus nach dem Geist und nach Gaben, dass ich benutzt werde als Werkzeug. Ich strecke mich aus, dass er und sehne mich nach mehr Kraft, die von oben kommt, nach mehr Weisheit und mehr Einsicht, die von ihm kommt, ne? Nach einem veränderten Denken. Ich strecke mich aus nach dem Heiligen Geist und sage, lehre mich, leite mich und tröste mich. Ne? Was dann? Dann gehe zur Tenne hinab. Die Tenne ist für mich Gottes Wort, die Bibel. Das hier ist für mich die Tenne. Was ist die Tenne? Die Tenne ist ein Haus, wo das fertig geläuterte, fertig gereinigte Saatgut gesammelt ist. Und das ist hier. Wir haben diese Knechte gesehen, die alles abmähen, ne, und ein bisschen was geben. So, das sind die Propheten, das sind die Apostel. Ne? Das sind die Männer und Frauen Gottes, die Bibel geschrieben haben, die den Heiligen Geist hatten und die sich benutzt haben lassen. Und viele Männer und Frauen Gottes haben geschrieben. Aber irgendwann kam die Zeit, wo man ausgesondert hat und gesagt hat, das ist vom Geist und das nicht. Spreu vom Weizen getrennt. Und das ist im Endeffekt das, was Gott erwählt hat, was bis zum Ende der Zeit Bestand hat. Was in seiner Tenne ist. Und du kannst keinen heiliges und hingegebenes Leben, keine Nachfolge Jesu tun, wenn du nicht zur Tenne gehst. Wenn du nicht zu Gottes Wort gehst, um dich deine Gedanken dort wa zu waschen, um satt zu werden, um wirklich geläutertes Gold in Empfang zu nehmen. Geläutertes Essen, was wirklich rein ist und ohne Es und irgendwelchen anderen Kram, was krank macht und Krebs erzeugt. Ja? Das hier ist gesund und das braucht man. Gott sagt, mein Wort habe ich euch gegeben, weil es euch ein Wegweiser ist zu mir. Das Wort ist da nicht nur, um euch zu leiten auf dem Weg der Gerechtigkeit und auf meinem Pfad, sondern euch auch zu bewahren, so vor dem Bösen. Es ist auch gegeben, um euch zu waschen. Es wird eure ganze Gesinnung ändern, euer ganzes Denken, euer ganzes Verstehen von der Welt und vom Sinn und von allem. Es ist ein Lehrer, der euch weise macht und euch wirklich zeigt, was gut und böse ist, damit ihr unterscheiden könnt und erkennen könnt. Es ist ein Liebesbrief, der euch tröstet, der euch berührt, der euch zeigt, was ich für euch empfinde, für meine Schöpfung. Und wie beständig ich doch bin und wie gut. Dass ich Gedanken habe des Guten, nicht des Bösen, wenn ich an euch denke. Dass ich nur das Beste will und euch Segen verspreche, wenn ihr mir vertraut. Die Bibel ist da, um uns zurechtzuweisen, ist unser Zuchtmeister. Ist ein Überführer, ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite trennt das Schlechte von dem Guten in unserem Herzen. Wir wissen, ouch, ja, das war, da habe ich eine falsche Überzeugung. Ne? Oder ich habe falsch reagiert. Weil ich weiß, es steht geschrieben, so. Ne? Aber es ist auch ein Schwert auf der anderen Seite zur Heilung. Ne? Weil es uns säubert und uns läutert und uns reinigt. Es uns zurechtweist, uns demütigt. Ne? Uns lehrt, wie groß Gott ist und wie klein wir sind. Also geh zur Tenne. Sei in einem heiligen Wandel in Gott, ne? Aber verbring deine Zeit in Gottes Wort. Und ich kann es, weiß, ich sage das die letzten Wochen jetzt ständig, aber weil ich es gerade so deutlich sehe wie nie in meinem Leben zuvor mit Jesus. Ne? Wie herrlich das ist, Zeit zu verbringen in Gottes Wort. Das ist wirklich das, was ich brauche. Ich konzentriere mich auf Beten, ich konzentriere mich auf Dienen, ich konzentriere mich auf Lobpreis, ich konzentriere mich auf meine Gefühle, ich konzentriere mich auf Früchte, ne? Oder auf den richtigen Umgang mit den Personen, mit denen ich zusammenlebe, oder die ich begegne in meinem Alltag, aber echt, die Tenne, das Wort Gottes, das hat wirklich Macht. Wer das liebt und wer das Lieben lernt und wer seine Zeit da drin verbringt, der wird echt glücklich und freudig werden. So, weil Gott eine Chance hat, zu sehen und uns satt zu machen. Und dann verbring deine Zeit. Wenn du merkst, du gehst mal ein Stück weiter weg von Gott und fühlst dich ein bisschen einsamer, dann komm einfach zum Gotteswort. Das ist der beste Weg, um Gott wieder zu begegnen. Und Gott redet hier. Okay, sie ist jetzt in der Tenne. Aber lass dich von dem Mann nicht bemerken, bis er fertig ist mit Essen und Trinken. Und wenn er sich dann schlafen legt, achte auf den Ort, wo er sich niederlegt. Wenn du in der Tenne bist, im Gotteswort, dann achte drauf, wo Jesus ist. Das habe ich mal von irgendeinem Pastor gehört, wenn ich im Alten Testament lese, dann suche ich nur Jesus. Das stimmt. Suche Jesus in allem. Suche hier Jesus drin. Und du wirst ihn finden. Also, wenn du in Gottes Wort bist, mit dem Bewusstsein nicht nur zu lesen, sondern auch mit dem Lebenswandel schon im Vorhinein, dass du sagst, hab ein Leben in Gott und ich versuche mich reinzuhalten und ich möchte Gott. Und Heiliger Geist, lehr mich und sag mir. Ne? Und du dann die Bibel in die Hand nimmst, da drin noch liest, um Gott zu finden. Ne? Dann mach das mit Gott zusammen. Ne? Leg dich dorthin, wo Gott ist. Und dann geht's weiter. Und geh hin. Und das ist eben auch das. Nicht nur versuchen, sondern geh zu Jesus. Und hebe die Decke zu seinen Füßen auf und leg dich dorthin. Der nächste Schritt. Ganz wichtig. Wenn du Zeit in Gottes Wort verbringst und ein Leben führst in Hingabe und in ihm und wirklich Jesus anbeten möchtest und ihn dort suchst und ihn erfahren möchtest, wie ist er? Weil in sein Bild soll man ja verwandelt werden. In Jesus sein Bild. Also müssen wir uns Jesus auch angucken. Dann liest die Bibel in Demut. Dass jedes Wort von Gott eingegeben ist und Gottes Charakter widerspiegelt. Und dass alles, ob es uns gefällt oder nicht, einen Grund hat und Gott ist, ein Teil von ihm. Leg dich zu Jesus seinen Füßen in Demut, um von ihm zu hören, weil als nächstes steht, und er wird dir sagen, was du tun sollst. Das ist der Weg, Gottes Wille zu erfahren. Jesus hat das in einer anderen Geschichte mal gesagt, und das passt hier perfekt rein, mit diesem Martha und Maria, ne? Die eine dient und will Jesus dienen vor Liebe, aus Liebe heraus, aus Freude, aus Hingabe, auch aus Demut, ne? Da ist Jesus in ihrem Haus und sie möchte alles Mögliche tun für ihn. Das ist das richtige Herz und das ist eine tolle Frau, ne? Und da ist die andere, die Schwester, und die liegt zu Jesus Füßen und wartet darauf, was er tut. Wartet darauf, was er sagt. Ne? Wie ein kleines Kind, das beim Vater unten sitzt an Füßen und der Vater sitzt auf dem Stuhl und guckt total verliebt den Papa an. Ne? Was wird er jetzt für eine Geschichte erzählen vielleicht? Oder wird er mich anlächeln? Oder wird er mich auf den Schoß nehmen und mit mir spielen? Oder was macht er? Ne? Und Jesus sagt zu der, die so viel tut für ihn, sagt sie ihm, ist gut, was du machst, aber das, was deine Schwester erwählt hat, das ist der weitaus wichtigere Teil. Das weitaus wichtige und größere für Jesus ist, sich zu seinen Füßen zu legen in Demut. Das heißt Demut. Man macht sich klein, aber in der Erwartung, dass irgendwas von ihm kommt. Man irgendwas Neues von ihm erfährt. Oder was Altes nochmal hört. Ja? So wie meine Kinder ihre Geschichten immer und immer wieder hören können. Ja? Ich lese die Geschichte einmal und denke so, nicht schon wieder. Ja? Aber das Buch kommt und dann muss man es lesen. Es ist immer wieder spannend, immer wieder neu, immer wieder was zu entdecken. Und selbst wenn sie mitreden können auswendig, ist es trotzdem toll. Ne? Und wenn ich was falsch sage, dann wissen sie genau, nee, das steht da gar nicht so. Ne? Das ist der weitaus wichtigere Teil, um Jesus zu gefallen und um das zu tun und das zu werden, was wir tun und werden sollen. Das ist unsere Bestimmung. Und Jesus sagt, jeder, der mir nachfolgt und der in der Hinsicht sein Leben verliert, ne? So, der wird's gewinnen. Das ist Selbstverleugnung und das ist auch sich selbst sterben. Indem man sagt so, ich selbst möchte verändert werden. Und zwar in ein anderes Bild, das ich nicht bin. In dein Bild. Und ich möchte deine Gedanken kriegen. Und ich möchte wissen, wie du denkst. Und ich möchte mein Altes ablegen und das Neue einfach aufsaugen. Vers 5. Sie sprach zu ihr, alles, was du sagst, das will ich tun. Gehorsam. Und sie hört auf die Stimme vom Heiligen Geist und sie macht's. Und das ist eben auch die Sache. Ne? Wir sind von neuem geboren. Wir tragen die Gerechtigkeit Jesu und uns ist vergeben. Und der Weg ist frei. Und nichts und niemand steht mehr zwischen uns und Gott. Außer wir. Und wenn dein Herz hart ist und du nicht mehr zur Tenne kommen willst, um dort zu essen, wenn du nicht mehr nach Gott riechen oder hübsch riechen willst, ne, oder sauber sein möchtest, wenn du das weniger und weniger wert ist, wenn du das immer mehr und mehr dich nicht mehr stört, andere Gedanken zu haben, die eigentlich überhaupt nicht nützlich sind oder sogar schädlich, ne, wenn du dich nicht mehr ausstreckst so doll nach dem Heiligen Geist, und der Weg zur Tenne dir viel zu weit ist, ne, und du auch nicht mehr bereit bist, dich zu Jesus seinen Füßen zu setzen und dann zu erwarten und zu hören, dass was kommt, dann bist du geistig krank. Und dann folgst du ihm nicht nach und dann bist du im Fleisch. Ja. Das heißt aber nicht, dass es da kein Raus gibt. Und dieses Raus geht wirklich schnell. Ich weiß, manchmal ist es ein Kampf, manchmal über Jahre, aber trotzdem ist es eigentlich ein sehr schnelles Raus, wenn man das zulässt und akzeptiert. Ja. Weil, was müssen wir tun? Müssen wir uns entscheiden und müssen sagen, nee. Und die Christen haben sich komischerweise bei Gott ziemlich eierhaft manchmal, wenn sie so ein Ding setzen, wo sie denken, es ist unüberwindbar. Aber in der Ehe ist es doch nicht überwindbar, unüberwindbar. Ich meine, meine Frau und ich, wir streiten uns oder haben Meinungsverschiedenheiten und sind grillig gegeneinander. Ne? Aber entweder sitze ich da und sitze in meiner Grilligkeit, denke so, ach, ich bin so schwach und ach, ich doof, keine Ahnung, aber entschuldigen will ich mich jetzt auch nicht oder am Anfang machen. Ne? Dann wird sich nichts ändern. Und ich werde weiter meinen Unfrieden haben. Und wir werden unversöhnlich sein und uns auch versuchen zu meiden. Ne? Und wenn wir uns sehen, dann auch wenn wir uns vielleicht wieder anlächeln, haben wir trotzdem noch nicht drüber geredet. Und deswegen steht was zwischen uns. Ne? Es ist einfach nicht diese Offenheit da, eins zu sein, ein Leib zu sein und ein Geist. Ne? Aber wenn ich mich überwinde und einfach eine Entscheidung treffe und sage, nee, das will ich jetzt nicht mehr. Und ich hingehe und sage, es tut mir leid, es war dumm. Und ich sage, komm, lass uns drücken, uns umarmen. Dann Ich komme zu ihr, ich lege mich zu ihren Füßen in der Hinsicht, weil ich mich demüge. Aber was macht sie? Sie liebt mich und sie freut sich. Und wir umarmen uns und es ist alles wieder in Ordnung. Von einem Moment auf den nächsten. Ne? Wir sind wieder eins. Und genauso leicht ist es so mit Gott. Er verwehrt uns nie mehr diese Nähe. Ne? Er hat ja alles gegeben, dass wir sie haben. Aber wir Menschen müssen uns entscheiden. Lieben wir Gott wirklich oder wollen wir ihn nicht lieben? Und schämen uns lieber oder drücken uns drumherum. Ne? Aber ich weiß, irgendwann kommt der Moment, wo der Geist einen so gebrochen hat, dass man das wieder macht. Das Herz wird größer für Gott und man wünscht sich wieder mehr in seinen Fußstapfen zu treten. Man fragt wieder mehr nach seinem Willen. Man streckt sich wieder mehr aus nach dem Geist. Die Gebete werden intensiver und echter. Man denkt wieder mehr dran, wie schön es eigentlich ist, so dass Gott einen gerecht gemacht hat. Obwohl man schwach ist, sieht man doch Gottes Stärke. Fängt wieder an, die Gnade für sich anzunehmen. Ne? Und dann geht man wieder in Gottes Wort auf einmal. Ne? Dann begegnet man dort auf einmal wieder Jesus. Und auf einmal fängt Jesus auch wieder an zu reden. Das ist super einfach. Und da müssen wir hin. Und wenn du einen Christen und eine Schwester oder einen Bruder irgendwann siehst oder jetzt kennst, ja, der gerade schwach ist und der gerade leidet und irgendwie die Nähe zu Gott nicht so findet, so, dann ist es deine Pflicht und meine Pflicht, dieser Mittler hier zu sein. Lass den Heiligen Geist wirken durch dich und hab keine Angst, den zu verletzen, sondern geh hin und sage, hey, kehr zurück. Sie sprach zu ihr, Vers 6, Vers 5, alles, was du sagst, das will ich tun. Und sie ging zur Tenne hinab und machte es genau so, wie es ihre Schwiegermutter geboten hatte. Als nun Boas gegessen und getrunken hatte und sein Herz guter Dinge war, ja, da ging und legte er sich hinter einen Gabenhaufen. Und sie kam leise, hob die Decke auf zu seinen Füßen und legte sich dorthin. Musst du dir mal vorstellen, die Situation, total süß. Ich meine, die sind da am Feiern und am Party machen und sie ist schon in dieser Tenne drin, ne, und versteckt sich irgendwo und wartet auf ihren Boas. Ne. Kommt erst rein, ist er nicht. Kommt noch jemand? Ist er nicht. Und dann kommt der Boas endlich spät abends kommt dahin und schmeißt sich dahin und legt sich hin. Und das ist im Moment. Schleicht sich leise an so einen Boas. Ne? Die Decke an zu seinen Füßen und legt sich dorthin. Ne? Warum? Die Decke weg von den Füßen, damit er aufwacht. Ist doch logisch. Ich meine, wirst du gleich sehen. Es klappt doch. Als es nun Mitternacht war, da schrak der Mann auf. Und er beugte sich vor und siehe, da lag eine Frau zu seinen Füßen. Da fragte er, wer bist denn du? Sie aber antwortete, ja, ich bin der Ruth, deine Magd. So breite deine Flügel über deine Magd, denn du bist ja Löser. Ist eine total demütige Frau. Sie hätte kommen können zum Boas und sagen können, hey, pass auf, du bist Verwandter, du bist Löser. Ja, du musst mich hier auslösen, du musst mich heiraten, Kinder machen mit mir und das Land von meiner Schwiegermutter musst du für uns kaufen dann, für die Kinder, die kommen, ja, damit das Erbe nicht aufhört. Aber das macht sie nicht. Sie stellt ihn nicht unter Druck und sagt, du hast das verheißen, jetzt will ich das haben. Ja, das ist nun mal deine Position als Herr und als Gott, mach das. Sondern sie kommt in Demut hin. Ja, sie verlangt nichts. Aber sie geht hin. Und sie wartet ab. Ne? Und sie sagt indirekt zu ihm so ein bisschen, ne? So wie wir das mit Gott manchmal machen, so, du bist ja Löser. Ne? Du hast es ja versprochen, für uns zu sorgen. Ne? Jesus hat auch gesagt, so ein Gott, wer in Gott ist und in seinen Wegen und ihm vertraut, der muss sich nicht fürchten um Nahrung oder um Kleidung. Und trotzdem hat er gesagt, als die Jünger gesagt haben, wie bete ich, ne? Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt sei dein Name, dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erden. Nee, war ein bisschen verdreht, oder? Naja, unser täglich Brot gib uns heute. Ja. Weißt du, und wir sollen noch zu Gott kommen und wir dürfen bitten und wir dürfen auch flehen. Ne? Und wir dürfen auch an den Verheißungen, die er uns verspricht in seinem Wort, dürfen uns auch an ihn wenden und ihn, naja, brauchen ihn nicht erinnern, aber wir müssen uns selbst vielleicht manchmal erinnern. Ne? Und wir dürfen ruhig sagen, Herr, du hast gesagt, du leitest mich. Bitte leite mich. Du hast gesagt, du bist lebendig und redest. Dann bitte lehre mich und rede. Du hast gesagt, du bist Tröster. Dann tröste mich. Und so kommt sie auch in Demut sitze vor Boas und wartet ab. Ne? Und das Schöne ist, sie liegt da zu seinen Füßen. Ne? Er wacht auf, so, hey, wer bist du denn? Ne? Ist total dunkel da. Ich bin deine Ruth. Ach, Ruth, du bist es. Ne? Na klar will er die heiraten. Ich meine, er ist auch total verschossen, der muss noch merken. So, ne? Und Ruth mag ihn auch total. So, ist ja ein toller Mann. Alt, aber muss ja nicht schlecht sein. Und sie sagt so, breite deine Flügel über deine Magd. Schütz mich. Im Kapitel vorher hat man das über Gott gesagt, so, ne? Der da seine Flügel wie eine Glucke über seine Kinder, über ihre Küken da, naja, wie auch immer, ne? Um sie zu beschützen, um sie zu wärmen. So, sie sagt so, ich möchte mich in deiner Autorität, in deiner Macht, in deiner Kraft, in dir möchte ich mich einfach bergen. Ich möchte mich identifizieren mit dir. So, umgib mich und ich möchte jetzt dein sein. Ich möchte in deinen Armen kommen, unter deinem Schutz. Nimm mich an. Du bist doch mein Löser, mein Erlöser. Du bist doch der, der für meine Schuld bezahlt hat. So. Er aber sprach, Vers 10, gesegnet seist du vom Herrn, meine Tochter. Du hast jetzt noch edler gehandelt als zuvor, dass du nicht den jungen Männern nachgelaufen bist, weder den Armen noch den Reichen. Nun, meine Tochter, fürchte dich nicht. Alles, was du dir wünschst, das will ich für dich tun. Denn jedermann im Tor meines Volkes weiß, dass du eine tugendhafte Frau bist. Und nun ist es wahr, dass ich ein Löser bin. Aber es ist noch ein anderer Löser da, der näher verwandt ist als ich. Bleib über Nacht und morgen dann, wenn er dich lösen will, nun so löse er dich. Gefällt es ihm aber nicht, dich zu lösen, oh, so will ich dich lösen. So wahr der Herr lebt, bleib bis morgen liegen. Krass, oder? Da kommt eine heidnische Frau und klar, die ist sowieso bekannt, wenn sie nach Israel kommt und zum Judentum ne, sich bekehrt. Aber gerade eine Moabiterin, was damals mit auch für Gott steht irgendwo bei den Propheten, also Gott hat keine gute Meinung über die Moabiter gehabt. Wenn es auf Deutsch übersetzt richtig, was da steht, dann sagt er, die Moabiter sind meine Kloschüssel. Ja, all diesen Kacke. So, Kot, Dreck, das, was man nicht mal im Mund nimmt, ne? Nicht mal in der Hand nimmt, meine ich. So. Aber trotzdem, ihr Wandel, den sie da durchmacht, so, der wird gesehen von den Menschen, ne? So wie wir Licht sind. Die Menschen sehen uns, die Christen sehen uns und die Nichtchristen sehen uns. Unsere Geschwister in der Gemeinde sehen uns und alle anderen auch. Und wir sehen uns auch zu Hause alleine leuchten, oder nicht? Kommt drauf an, ne? Und sie leuchtet hier und sie ist ein cooles Zeugnis, ne? So, hat einen guten Ruf. Und er sagt so, hey, die Leute respektieren dich, die sehen dich und so, und du bist wirklich gesalbt und rein und hast das richtige Gewand an. So. Lass uns unser bestes Gewand anziehen und gesalbt durchs Leben gehen und gewaschen. Ne? Wohlduftend, so nach Gott aussehend. So. So lag sie bis zum Morgen zu seinen Füßen. Dann stand sie auf, ehe noch einer der anderen erkennen konnte, denn er sprach, es soll nicht bekannt werden, dass eine Frau auf die Tenne gekommen ist. Klar, wäre ein paar Gerüchte rumgegangen. Hey, da war hier, die war auf der Tenne beim Boas. Hat übernachtet und ist mit einem Sack Gerste, werden wir gleich sehen, nach Hause gegangen. Alles klar. Und er sagte, gib den Überwurf her, den du anhast, und halt ihn auf. Und sie hielt ihn auf, da maß er 6 Maß Gerste ab. Das sind ungefähr 100 Kilo. Also Ruth scheint eine starke Frau gewesen zu sein. Keine Ahnung. Krass. Weiß nicht, wie sie das noch rausgekriegt hat. Aber naja, ist egal. So, 6 Maß Gerste ab, gab er diese. Ne, was denn? Wo sind wir denn? Danke. Und er sagte, gib mir einen Überwurf her und so weiter. Da maß er 6 Maß Gerste ab, lud es ihr auf und ging in die Stadt. Sie aber kam zu ihrer Schwiegermutter und die sprach: Wie steht's denn bei dir, meine Tochter? Da teilte sie ihr alles mit, was der Mann ihr getan hatte. Und sie sprach: Mensch, die 6 Maß Gerste gab er mir? Denn er sagte: Du sollst nicht, Entschuldigung, du sollst nicht leer zu deiner Schwiegermutter kommen. Aber sie sagt ja, was er sagte. Sie aber sprach: Hey, bleibe still, meine Tochter, bis du erfährst, wie die Sache ausgeht. Denn der Mann, der wird nicht ruhen, bis er die Sache noch heute zu Ende geführt hat. Ne? Ist klar. Die war sich sicher. Oh ja, der Boas freut sich über die Ruth. Ne? So ein, der Böhr denkt jetzt nur noch an seine Ruth und möchte schnell machen. Und wir haben jetzt auch sehen, im nächsten Kapitel, der Vorhang schließt sich, der Vorhang geht auf, Szene 4. Und Böhr sich freut. Das erste, was er macht früh morgens, als er aufsteht, zum Markt rennen und auf diesen Typen warten, auf diesen ersten Löser. Und damals war es halt so, der näher verwandt war, der hatte das Recht zu, hatte mehr Recht, eine Familie oder diesen Besitz oder sonst was zu lösen, für sich in Anspruch zu nehmen, zu kaufen, ne? So, oder die Frau dann für sich zu nehmen. Und deswegen sagt Boas, nee, ich mache hier keine krummen Sachen, so, oder sonst was, sondern, das wird jetzt ordentlich geklärt. Warte mal, hier habe ich noch eine Sache aufgeschrieben. Habe ich schon, schön. Gut, Kapitel 4. Boas aber war zum Stadttor hinaufgegangen und hatte sich dort niedergesetzt. Und siehe da, ging der Löser vorüber, von dem Boas geredet hatte. Der sprach er, hey, komm, setz dich mal hierher, du so und so. Keine Ahnung, warum das so steht, warum auch sein Name nicht erwähnt wird. Das ist einfach unwichtig in der Reihenfolge zu Jesus hin. Und er kam herbei und setzte sich. Und Boas nahm 10 Männer von den Ältesten der Stadt und sprach, hey, setzt euch hierher. Und sie setzten sich. Da sprach er zu dem Löser, Naimi, die aus dem Gebiet von Moab zurückgekommen ist, verkauft das Stück Feld, das unserem Bruder Elimelech gehörte. Darum gedachte ich dir, den Vorschlag zu machen, wenn du es lösen willst, so kauf es vor den Bürgern und vor den Ältesten meines Volkes. Willst du es aber nicht lösen? Also sag's mir, damit ich es weiß, denn es gibt niemanden, der es lösen kann, ausgenommen du und ich nach dir. Und er sprach, klar will ich's lösen. Ein bisschen mehr Land, ne? So, dann könnte ich meinen Rennen drauf machen oder was weiß ich. So, die Schwiegermutter kann und die Ruth, die können nicht für sich sorgen, damals in der Zeit, das ging nicht. Und auch mit Boas, so, und irgendwann war die Ernte zu Ende und dann, ja. Und selbst wie viel Säcke Reis du im Keller hast, irgendwann sind die alle. Ne? Also musst man bis zur nächsten Ernte dann warten oder betteln gehen oder anschaffen oder sonst irgendwas. Ne? So. Also war der einzigste Weg, das Grundstück und sich damit zu verkaufen. Ne? So, dann musste jemand anderes für einen sorgen. Und das ist ein guter Plan. Da sagte Boas, an dem Tag, da du das Feld aus der Hand Naemis kaufst, erwirbst du es auch von Ruth, der Moabiterin, der Frau des Verstorbenen, um den Namen des Verstorbenen auf seinen Erbteil wieder aufzurichten. Da sprach der Löser, oh, nee, ich kann es nicht für mich lösen, ohne mein eigenes Erbteil zu verderben. Also löse du es für dich, was ich lösen sollte, denn ich kann es nicht lösen. Ja. Er kriegt jetzt Panik und denkt so, oh, ja, das ist das Kleingedruckte dann unter dem Vertrag. Ich muss dann auch noch eine zweite Frau heiraten. Und die Kinder, die da rauskommen, die kriegen mein ganzes Geld, weil ich musste Geld von meinem Erbe für meine Kinder, ne, investieren in dieses neue Grundstück und in diese neue Familie. So, das heißt, ich würde mein Erbe kleiner machen. Nur um das Erbe von jemand Fremden größer zu machen. Ne? Und sagt dann, nee, kann ich nicht. Ne? Vielleicht will auch keine zweite Frau haben. Super, wenn er dann sagt, nee, lass mal. Kann ich nicht. Ja, sonst hätte er kein Erbe, das so kleiner macht. Ohne Kinder hast du nichts zu erben, zu vererben. Ne? Und selbst wenn er keine Kinder jetzt zu dem Zeitpunkt hat, er redet hier von seinem Erbe, das er verkleinert, das heißt, er ist in Planung, Kinder zu haben, und dazu brauchst du eine Frau. Ja, ohne Kinder hast du kein Vererben. Ne? Erben können ja nur die Verwandten, die nächsten Kinder, damit dein Name nicht ausstirbt. Ist jetzt auch egal, ist total unwichtig. Können wir nach der Predigt nochmal drüber diskutieren und uns fetzen. Ob man nur Kinder hatte oder nicht. Jedenfalls der so und so sagt, nein, kannst du lösen. Ja, und du kannst die Ruth heiraten. Ist cool. Weil ich sehe hier den ersten und den zweiten Bund, den man mit Gott macht. Der erste Bund, ne, so und so, wo du so und das machen musst. Ne? So der erste Bund, der von Mose, durch Mose beschlossen wurde und durch die Propheten. Ne? Der erste Bund, der das Gesetz verkörpert. Ne? Zu Gott kommen durch Werke. Und dieses erste Gebot, dieser erste Bund, den Gott mit uns Menschen gemacht hat, dass wir wieder zu ihm kommen können, auch dieses Opfern, dieses Beständige und so weiter, und die Rituale, die drehen sich halt um Dinge. Ne? Du sollst oder du sollst nicht. Und dann kam Jesus, Boas, der zweite Löser, ne? Der uns befreit von unserer Schuld. Und der hat uns dann auch befreit und uns erlöst, ne? Jesus. Den zweiten Punkt, den Gott mit uns gemacht hat durch Jesus, ist, das dreht sich nicht um Dinge, sondern dieser zweite Punkt dreht sich um Personen, um Menschen und um Beziehungen. So zwischen Gott. Und Boas sagt hier, klar, dann nehme ich sie. Vers 5. Da sagte Boas, an dem Tag, da du das Feld aus der Hand Naemis kaufst, erwirbst du es auch von Ruth. Hat mal. Ja, dann kann ich es nicht lösen. Es war aber von alters her Sitte in Israel bei der Lösung und beim Tausch die ganze Sache so gültig zu machen, der eine zog einen Schuh aus und gab es dem anderen. Das war die Bestätigung in Israel und so sprach nun der Löser zu Boas, kaufst du es für dich? Und er zog seinen Schuh aus. Also einer ist mit 3 Schuhen, der andere mit nur einem Schuh nach Hause gelaufen. So. Das hat, denke ich mal, auch den Grund so, weil es ja die Sitte gab mit diesem Abtreten. Ne? Ach, sorry, geil. Vers 9. Da sprach Boas zu den Ältesten und zu dem ganzen Volk: Ihr seid heute Zeugen, dass ich aus der Hand Naemis alles erworben habe, was Elimelech und alles, was Kilchion und Machlon gehörte. Dazu habe ich mir die Ruth, die Moabiterin, die Frau Machlon zur Ehefrau erworben, um den Namen des Verstorbenen auf seinem Erbteil wieder aufzurichten, damit der Name des Verstorbenen nicht verschwinde aus der Mitte seiner Brüder und aus dem Tor seines Ortes. Ihr seid heute Zeugen. Da sprach das ganze Volk, das im Stadttor stand, und die Ältesten: Ja, wir sind Zeugen. Der Herr mache die Frau, die in deinem Haus kommt, wie Rahel und wie Lea, die beide das Haus Israels gebaut haben. Krass, oder? Im Buch Ruth können wir meinen, dass das eine Frau geschrieben hat. Ist aber nicht so. Ne? Hier werden voll die Frauen erhoben. Ne? Und das ist doch krass, dass nicht Abraham, nee, wer war's? Quatsch. Hilf mal. Jakob. Dass hier nicht steht, dass Jakob das Haus Israel erbaut, sondern Rahel und Lea. Ne? Und genauso wie Jesus sagt, dass wir an seinem Haus bauen. Ne? Wir, die Braut. Und wir werden erhoben. Ne? Und trotzdem sollen wir uns klein machen und ihm die Ehre geben. Die beide das Haus Israels gebaut haben, werde mächtig in Ephrata und mache dir einen Namen in Bethlehem. Und dein Haus werde wie das Haus des Peres, den die Tamar dem Juda gebar. Und wieder eine Frau, die erhoben wird. Ne? Eigentlich werden die Frauen ja immer nie erwähnt. Durch den Samen, den dir der Herr von dieser jungen Frau geben wird. So nahm Boas die Ruth, und sie wurde seine Frau. Und er ging zu ihr ein, natürlich. Der Herr aber gab ihr, dass sie schwanger wurde und einen Sohn gebar. Ne? Jetzt kommt die große Hochzeit. Und für mich das. Weißt du, Jesus steht in der Offenbarung, es kommt die Zeit, wo Jesus die Siegel öffnet. Und wenn das anfängt, wo ne, wir Menschen Wir haben einen Besitz bekommen und das war die Welt. Wir Menschen haben diesen Besitz, über den wir herrschen sollten, der uns gehörte, so haben das weggegeben an Satan. Und damals bei Newton war es so, dass du eine Schriftrolle hattest, wo das Grundstück alles drin stand, wie groß, von da bis da und so weiter, ne? Und hinten so ein, was bezahlt werden musste, um das wieder zurückzukaufen, ne? Wenn man es durch Schulden verloren hat oder was auch immer, ne? Dann wurde das zugerollt, wurde sieben Siegel drauf gemacht, so, und dann hatte das der, der, ja, dann hat er das halt, ja. Ne? Und wenn man dann vor Gericht kam, dann wurde das vom Gericht aufgenommen und dann geguckt, wie viel muss bezahlt werden. Ja, habe ich, danke. Das Krasse ist, dass in der Offenbarung steht, dass Jesus der Einzige ist, der diese Schriftrolle öffnen kann mit den sieben Siegeln. Johannes steht da, warum kann keiner diese Siegelrolle öffnen? Ne? Gibt es denn keinen? Und dann sagt er, ja, jetzt beruhig dich mal doch da, das Lamm. Und Jesus ist da und fängt an, das erste Siegel zu öffnen und die ersten und die 7 Jahre Trübsal beginnen auf Erden. Die letzten 7 Jahre der Weltgeschichte. Ne? So bis dann alles zerstört wird und wieder neu. So, ne? Und Jesus öffnet die Siegel. Ne? Warum kann er die Siegel öffnen? Warum kann er bezahlen? Damals war es so, dass es nur. Ach, vergiss es einfach. War nicht von Gott. Obwohl es cool ist. Aber ich rede drum herum. Jedenfalls kommt die Zeit, wo wir heiraten. Und das wird sein, wenn wirklich alles erlöst ist, wenn wirklich alles bezahlt ist, wenn wirklich alles getan ist, wenn da nicht nur der Vertrag steht, sondern wenn es dann auch so ist. Und wir kommen nach Hause und wir werden unseren Boas, unseren Jesus heiraten. Wie auch immer das aussieht. Aber es wird jedenfalls schön. Ne, und das ist ja nur ein Bund, den wir eingehen. Ne? So, dann wird dieser Bund endlich fest sein. So, dann ist es endlich geschafft. Und dieser Bund ist einfach ein Versprechen für die Ewigkeit. Ne? Eins zu sein. Und nie mehr getrennt voneinander zu sein. So, ne? Sich hinzugeben. So, aufeinander zu hören. So, ne? Das Beste für den anderen zu suchen. So, und es wird schön im Himmel. Und es wird schön an dem Ort, wo Gott unser neues Zuhause baut gerade. Das ist so krass, dass er so lange schon dran baut. Ich meine, für diese Welt hat er 7 Tage gebraucht, 6 Tage. Und überleg mal, wie viele Tage er schon an unserem neuen Zuhause baut. Das wird echt toll. So. Da kam ein Sohn und Naemi nahm das Kind und legte es. Oh nee. Ja. Da sprach die Frau zu Naemi: Gepriesen sei der Herr, der dir zu dieser Zeit einen Löser nicht versagt hat. Sein Name werde gerühmt in Israel. Oh ja, das wird er. Irgendwann mal. Und der wird nun deine Seele erquicken und dich in deinem Alter versorgen. Genauso, naja. Denn sei deine Schwiegertochter, die dich liebt, die hat ihn geboren. Sie, die dir mehr wert ist als 7 Söhne. Und Naemi nahm das Kind, legte es in ihren Schoß und wurde seine Pflegerin. Und ihre Nachbarin gab ihm einen Namen und sprach, ich weiß nicht, warum die Nachbarin den Namen geben, aber naja, die Naemi ist einem Sohn geboren und sie gab ihm den Namen Obed. Obed bedeutet so viel wie Diener oder Knecht. Ist doch schön, oder? So. Das ist der Vater Isais, des Vaters Davids. Also Opi von David. Opi Obed. Und das ist schön. Achso, dann lese ich mal zu Ende. Und dies ist der Stammbaum von Peres. Peres zeugte Hetran, Hetran zeugte Ram, Ram zeugte Amaremnidab, Amanidab zeugte Nachschon, Nachschon zeugte Salmon, Salmon zeugte Boas, Boas zeugte Obed, Obed zeugte Isai, Isai zeugte David. Und wir wissen, das können wir dann, Matthäus, kannst du das nachlesen, ja, Und irgendwo anders noch Johannes, glaube ich, der Stammbaum. Ne? Und Matthäus kannst du sehen, Matthäus 1, Stammbaum von Maria. Dann geht es von David weiter runter bis zu Maria. Ne? Und von Maria dann zu Jesus. Und ist doch schön, oder? Also Gott hat einen riesen Plan und einen wunderschönen Plan dazu. So, und die Geschichten, die uns passieren, die sind gleichzeitig noch ein Bild und eine Erbauung oder eine Warnung für andere. Ne? Und guck dir das an, so wo wie Gott alles hindeichselt und hinbiegt, so dass sein Sohn kommen kann. Ne? So, und er gibt so viele Warnungen, so viele Hinweise, meine ich. So mit Boas, in ihm Stärke, Uropa von David. Ne? Und dann Diener, Knecht. Der Opi von David, ne, und Isai, weiß ich nicht. Und David, weiß ich auch nicht, was das heißt, aber ist ja egal. So, jedenfalls ist das ja alles in Gottes Plan. Wunderschöne Liebesgeschichte, aber noch viel mehr als das ist unsere Liebesgeschichte. So, das ist die Liebesgeschichte, die wir eingegangen sind. So, wir waren verlassen, wir waren in der Welt, in der Dunkelheit, und dann hat uns Gott geführt, Schritt für Schritt, so, und will uns noch weiterführen bis zu dem Punkt, dass wir nicht nur hier erfüllen können, sondern in Ewigkeit eins sind mit ihm, mit unserem Schöpfer. Das ist der Sinn des Lebens, dafür sind wir da. Und wie schön ist es, wenn man seine Zeit nicht verschwendet und ihn hier ausblendet. Sondern wenn man hier schon anfängt, über seinen Verlobten nachzudenken, ihn kennenzulernen, zu erforschen, ihn auszuhören, zu seinen Füßen zu sitzen, sich verändern zu lassen, sich auszustrecken und unter seinen Flügeln Schutz zu finden. Und sich von ihm beschirmen lässt. Und er ist unser Löser, unser Erlöser, der uns aus unserer Schuld und unserer Schutzlosigkeit und unseren Ängsten und Nöten rausgelöst hat. So. Und ein Löser musste verwandt sein, und das ist er, weil Gott musste Mensch werden, um diese Schriftrolle zu lösen und die Schuld zu bezahlen. Nur ein Mensch konnte für die Sünde der Menschheit sterben. Er musste fähig sein zu zahlen. Und Jesus war der Einzige, ist der Einzige, der fähig war zu zahlen. Und er musste willig sein zu bezahlen. Und Jesus war willig. Und nicht nur das, sondern er war auch gehorsam und hat es getan. Bis zum Schluss. Wir können ihm echt danken. Und ich bete, dass wir einfach Männer und Frauen Gottes sind, die beständig wachsen wollen und nicht stehen bleiben. Der Gott hat so viel, aber wir finden es echt nur, wenn wir zur Tenne kommen und essen. Mit Jesus zusammen. So, im Geist. Und in einem heiligen Wandel, der Gott heilig ist. Also, Kapitel 1, Entscheidung für Gott und Bekehrung. Kapitel 2, Jesus kennenlernen und bei ihm bleiben. Schritt Nummer 3, den wir gehen müssen, Jesus nachfolgen, ne? In seinem Wort sein, ihn als Herrn annehmen. Demütig zu seinen Füßen zu sitzen, zu warten, zu wollen, horchen wollen, was er sagt, oder was wir tun sollen, einen heiligen Wandel zu haben, ein Leben im Heiligen Geist, angezogen seiner Gerechtigkeit, ja, ihm nachzufolgen und Entschluss für feste Bund, für Ewigkeit keine Ahnung, was ich da meinte. Naja, gut. Und Kapitel 4, Errettung aus der Welt und dem alten Bund, ne? Und das Versprechen, die Verheißung und das, was wirklich passiert, denn für unsere Ewigkeit, ne? Mit Gott. Unser ewiges Leben. Unsere Erinnerung daran, dass das hier nur begrenzt ist. Mir war heute langweilig irgendwann, da hatte ich keine Lust mehr, jetzt hier im Buch zu lesen, und meine Gedanken sind noch abgeschweift die ganze Zeit, und dann dachte ich, oh, ja, was mache ich denn? Irgendwie habe ich mit Bibeln rumgeblättert und hab Prediger gelesen. Ne? Und da hat es mich echt umgehauen. So, weil irgendwie Gott das benutzt hat, nochmal. Es geht die ganze Zeit darum, dass er sagt, oh, ich war reich, ich hatte alles probiert und ich hatte Frauen und ich hatte Geld und ich hatte einen Garten und noch einen Garten und alle Obstbäume und ich hatte Knechte und Mägde und ich hatte Ansehen und das und alles war Nichtigkeit. Ich habe gearbeitet und mich bemüht und guck's mir an, dann irgendwann, wenn mein Garten fertig war, guck drüber über meinen Garten und denk so, ist eigentlich alles nichtig. So, und guck mir meinen Besitz an, und denk so, alles nichtig, weil wer wird das erben? Der hat nichts dafür getan. Jetzt habe ich mich abgemüht, weil ich eh sterbe, ne? Und jemand anderes wird es kriegen und hat dafür gar nichts getan. Und er guckt sich die Gerechtigkeit an, die Ungerechtigkeit an, er guckt sich die Menschen an und denkt, ja, eigentlich über die, die glauben und über die, die nicht glauben, über beiden regnet es gerade, über beiden geht die Sonne auf, über beide geht der Mond auf, so ein alles Nichtigkeit. Er sieht die Menschen, die sie nach Gerechtigkeit jagen, und er sieht die Menschen, die die Gerechtigkeit meiden, und er denkt so, ist alles Nichtigkeit. Ein Mann, der Weisheit und Erkenntnis bekommen hat von Gott, und er guckt und er sieht einfach nur, dass das Leben hier Nichtigkeit ist. Sinnlos. Weil alles nur ein Haschen nach Wind ist. Dann gucke ich auf mich und ich sehe so in meiner Anfangszeit, ich lese die Bücher von diesen großen Männern Gottes, die so groß benutzt wurden, ne? Und das wollte ich auch. Und ich bin raus und ich habe evangelisiert und ich habe Leuten erzählt und ich habe gedient und ich habe geputzt und ich habe mich geduckt und niemand erzählt, was ich alles gemacht habe, ne? So, habe Geld gegeben, immer dann, wenn keiner geguckt hat mit Absicht, so, und sonst was, so, ne? Und ja, dieses ganze Mühen und das alles, das war die richtige Motivation, es war auch. Also nicht die richtige Motivation, aber ist ja was Gutes, ne? Aber die Motivation, warum ich das getan habe, die war halt nicht richtig. Und all die Jahre waren Nichtigkeit. Warum? Auch wenn da Frucht entstanden ist, ne? Aber ich habe es gemacht, um was Großes zu tun, um was zu hinterlassen, das anderen in Erinnerung bleibt. Vielleicht um eine eigene Geschichte zu haben, ne? Wollte besten predigen, so dass. Die vielleicht auch mal in Büchern aufgeschrieben werden und so, ne? So Träume, ne? Aber auch das ist alles Nichtigkeit. Warum? Weil im Endeffekt kommen wir in den Himmel und wir werden erstmal brennen als erstes, ne? Diese Läuterung, dieses Taufen im Feuer, ne? Und wir stehen da und dieses Feuer geht hoch und irgendwann wird das Feuer weniger und der Rauch wird weniger, ne? Und dann stehen wir da und wer hier groß sein wollte, sagt Jesus, der wird dann klein sein. Ne? So, und wer hier klein war, der wird dann groß sein. Ne? Und alles, was nicht aus Gottes Willen her passiert ist, aus Lobpreis und ihm zur Ehre und aus seiner Kraft, das wird einfach verbrennen und nicht mehr da sein. Das ist eben so. Ich meine, wie groß werde ich sein, wenn ich dann durch dieses Feuer gegangen bin? Ne? Ich glaube, manche werden geschockt sein, dann, ups, wer bin ich denn? Ich war doch gerade größer, ne? Und du guckst dir den Haufen an und da sind so ein paar Steinchen, Edelsteine, und du denkst so, war auch ein Riesenhaufen eigentlich, ne? Also so viel bringe ich ja jetzt nicht wirklich mit. Und das ist eben, der Sinn des Lebens ist, sich auszustrecken nach Gott und gehorsam zu sein in dem, aber alles aus Liebe, ne? So, nicht zu viel zu machen, aber auch nicht. Wenn man das macht, was Gott einem sagt, dann reicht das vollkommen aus. Und Salomo kam an den Punkt dann, wo er gesagt hat, naja, die Summe aller Erkenntnisse und aller Weisheit. Von all dem, worüber er sein Leben lang nachgedacht hat und philosophiert hat, all das, was er erkannt hat und was auch stimmt, und vom Geist kommt, und von Gott kam, aber er sitzt dann da am Ende seines Lebens als alter Mann und denkt so, naja, eigentlich die Summe von all dem ist, fürchte Gott und halte seine Gebote. Zu erkennen, wie groß Gott ist und sich dadurch zu demütigen. Und schon aus Respekt her ihm zu folgen und ihm zu gehören und sich ihm hinzugeben. Obwohl wir wissen, wie toll er auch ist und wie lieb. Aber mehr Furcht zu haben vor seiner Größe als vor Größe von irgendwelchen Menschen oder Situationen. Und seine Gebote zu halten. In der Liebe zu leben, sich auszustrecken und darin zu wachsen. Gehorsam zu werden, diszipliniert zu werden, sein Fleisch mehr und mehr kontrollieren zu können, um von Gott kontrolliert zu werden. Das ist die Summe von aller Weisheit und Erkenntnis. Und das ganze andere, das große Streben nach großer Gemeinde oder nach viel Heiligkeit oder sonst irgendwas, das ist im Endeffekt alles Nichtigkeit. Weil wer zu Gottes Füßen liegt und auf ihn wartet und von ihm empfängt, so der wird genau die Größe und die Masse erreichen und tun, die um Gottes Willen ist. Und das ist reicht. Ja, also lasst uns aufhören zu träumen, weil Salomo hat auch gesagt, so ein, also die, die nach den Wolken angucken, ne, oder einen Wind haschen, ist total lustig. Hast du mal versucht, einen Wind zu fangen? Ne, so ein, ist Quatsch, ne? Aber er sagt so, so sind wir Menschen manchmal, die einfach Dingen hinterherrennen, so die einfach unmöglich zu fangen sind oder zu halten. Ne? So, ich bin froh, dass wir Gott halten können, dass er uns hält. So, also, ja. Danke für die Errettung, Herr. Ich danke, dass du mich angenommen hast, mich wolltest und dass ich ja, bei dir sicher bin, dass du mir zu Hause gegeben hast. Nicht nur das, dass du mich ernährst und für mich sorgst und für meine Liebsten, sondern dass du auch ja, mit mir einen Bund machen wolltest und gemacht hast. Einen Bund für die Ewigkeit sogar. Und ja, ich denke, dass ich sicher bin in dir und dass du immer da bist. Und ich will tiefer gehen, ich möchte wachsen, ich möchte satt sein und dich suchen und über dich nachsinnen. Ich möchte hier ein sinnvolles Leben haben und kein verschwendetes. Und ja, ich möchte hier nicht Windhaschen und Luftschlösser bauen oder mich investieren so in Dinge oder Menschen, die eh alle weggehen würde, so wenn ich nicht mehr bin. Und selbst die großen Predigten von vor 100 Jahren oder 200 Jahren, die gibt's nicht mehr. So Kinder, wisst mehr, was für Christen da waren. Und da waren auch Männer im Glauben. 2000 Jahre lang, 2014 Jahre lang. Und ja, alles, selbst die Predigten von Spurgeon werden irgendwann nicht mehr sein. Und ja, ist alles ein Haschen nach Wind. So alles Nichtigkeit, wenn es nur darum geht. Ich möchte lieber klein sein und auch dafür ein Mann Gottes, der auch danach riecht und aussieht. Und ich bitte dich, dass du alle segnest, die heute weg sind und unterwegs sind. Ich bitte dich, dass du die Gemeinde Berlin segnest, wo Judith heute ist. Und ja, dass du einfach die Gemeinschaft segnest, der bitte sehr laut und klar und ja, gib uns mutig zu preisen und zu loben. Was hätte ich anderes als das? Ich kann dich nur loben und ich kann dich nur preisen für das, was du gemacht hast und noch machst. Doch für das, was du noch tun wirst. Das ist wunderbar. Ich könnte mir keinen schöneren Löser vorstellen. Danke, dass du uns ausgelöst hast und bezahlt hast und wir frei sind. Ja. Zu einem Volk gehören, das dein Volk ist. Und, ja, zu einem Gott gehören, der wirklich echt ist. Den wir kennenlernen können, der uns liebt. Ich denke, so. Dieses neue Leben. Ich denke auch für die Geschichte von Ruth, so, die erbauend ist und schön. Ja, ich hoffe, dass du in unsere Herzen redest, dass es einfach Frucht bringt und dass wir tiefer kommen in dir. Du bist herrlich, ja. Ich danke dir dafür. Ich danke dir auch für diese Tenne, die du uns geschenkt hast, für dieses ausgewählte Wort, das wirklich reicht. Bis zum Tod. Danke dafür. Ja, du bist gut. Amen.